Für mich war das heute ein ganz großes Erleben. Wenn man da durch unser herrliches Land fährt, in die Pfalz, ist ja überwältigend, wie viele Leute hier zusammenkommen zur Glaubenskonferenz. Und in diesem wunderbaren, endlich ausgebrochenen Sommer liegen die Städte da, die Fabriken. Mensch, wir leben in einem reichen Land. Und dann habt ihr heute Mittag dieses Wort ausgewählt. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Trost ist doch gar kein modernes Thema, auch in der Gemeinde nicht. Wir haben Aktionen, wir haben Pläne, wir wollen in der Welt etwas erreichen, wir haben diakonische Dienste, wir wollen ganz viel machen. Wollen schöne Gottesdienste veranstalten und Gott sagt, heute Mittag sitzen lauter Leute hier in der Halle, Junge und Alte, die brauchen nur Trost. Wir sind ja alle so tolle Leute, wir schaffen so viel in unserem Leben, wir bemühen uns, wir wollen was leisten, was fertigbringen. Und Gott sagt, sie sind alle eingebrochen. Sie haben das Ziel nicht erreicht. In deinem Leben ist das die große Not. Du willst Gott zur Ehre leben und dann ist die Sünde wieder eingebrochen. Und da hast du dem Herrn Jesus Schande gemacht. Es war ganz anders geplant. Du willst was Großes für Gott vollbringen? Wollen, ja, wollen habe ich wohl, aber vollbringen, ne. Da hapert es ganz tüchtig. Und Gott sagt, weißt du, das sind alles meine Leute hier, die sich hier versammeln, mein Volk. Und mein Volk braucht Trost. In der ersten Christenheit, da hatten sie Apostel und Evangelisten und Lehrer. Aber einer, das war ein ganz besonderer, hieß Josef. Aber dem hat man einen Spitznamen gegeben. Der hieß Barnabas, das heißt übersetzt der Sohn des Trostes. Das war die heimliche Mitte der Urchristengemeinde. Der Barnabas hat ganz viel bewirkt. Und als Leute versagt haben und Schande gemacht haben, kam der Barnabas. Und er hat die Gemeinde geheilt. Ich habe heute beim Herfahren gedacht, wenn wir so die Menschen sehen in unserem Land, lauter erfolgreiche Leute im Geschäft und haben ihre Positionen, und Gott sagt, weißt du, dass jeder von denen Trost braucht? Ihr wisst doch, dass das immer verspottet wurde. Es waren ja die Marxisten, die gesagt haben, die Christen wollen vertrösten. Wenn wir es nur könnten, wir können es ja gar nicht. Seid ihr schon einmal einer Mutter gegenüber gestanden, die gerade ihr Kind verloren hat? Ich kann doch gar nicht vertrösten. Habt ihr schon mal mit einem Menschen gesprochen, der im Leben gescheitert ist? Vor 3 Tagen war ich mit meiner Frau eingeladen, eine Wohngruppe im Schwarzwald. Lauter Knackis. Ein Doppelmörder dabei. 2 junge Leute sagen, wir haben täglich 3 Flaschen Wodka getrunken. Ich sage, ich ahne gar nicht, wie leer es war. Und niemand hat unsere Not gesehen. Wir versagen ganz arg, weil wir so schlechte Tröster sind. Die Sozialisten, die gesagt haben, nee, wir wollen nicht trösten wie die Christen. Die haben sie ja verspottet, die vertrösten uns auf irgendwo, auf eine Zukunft. Die haben das ja erlebt in China. Wir hatten ja eine große Gruppe, 15 Jahre lang von 10 Dozenten in der Mandschurei an der Universität. die gesagt haben, im Sozialismus gibt's nur noch das Suchen nach Trost Gottes, weil die ganzen Fragen der Menschen nicht beantwortet werden. Und es ist ja überwältigend, wie Millionen, Abermillionen Jesus gesucht haben, weil sie als der Einzige, der Licht in mein Leben, in mein trostloses Leben bringt. Das sind doch alles Sprüche. Ich weiß noch, wie ich einst immer wieder in Kuba war, in diesen überfüllten Gemeinden, und dann gedacht, wie ist denn das überhaupt in so einem sozialistischen Land? Was ist denn das Geheimnis dieser Leute, dass sie so viel erreichen? Junge Leute überfüllt, die Hausgemeinden, die haben ja auch keine Registrierung bekommen, 90% unregistriert, aber die Leute kommen. Und dann hat ein Prediger mir gesagt, wir lassen niemand ungetröstet sterben. Im Sozialismus haben die Leute keinen Trost. Und ich möchte dir das jetzt mitgeben, weil das im Wort Gottes drinsteht, die Klage Jeremias, dass das die große Not bei uns, die wir Mitarbeiter Gottes sind, sie heilen den Schaden meines Volkes nur oben hin, nur so oben weg. Aber in der Tiefe haben alle Menschen, auch die gottlosen Menschen deiner Umgebung, eine furchtbare Trostlosigkeit, weil sie den lebendigen Gott nicht kennen. Es war dieser Hiob in seinem schweren Leiden, das war schon schwer. Hat ja alles verloren, seine Kinder haben das Schreckliche erlebt, wurde alles geraubt. Das Allerschlimmste war nicht nur die körperliche Krankheit, sondern war noch, als die Frau, denk mal, die eigene Frau sagt, du, hör doch auf mit deinem Christsein, hat doch gar keinen Wert. Und dann kamen die Freundinnen, wollten ihn trösten, dann sagte er, ihr seid alle leidige Tröster, blöde Tröster, ihr habt kein Wort, was ihr könnt. Wie tröstet man denn richtig? Indem man Menschen von Jesus erzählt. Es gibt überhaupt gar keinen Trost, der nicht auf Jesus hinzieht. Alles andere bleibt oberflächlich. Ich höre das ja auch oft bei christlichen Gemeinden, dass man sagt, in der schlimmsten Trauer ist eigentlich das Größte, du drückst wortlos die Hand, aber es ist eine Kapitulation, ich weiß nichts mehr. Da begegnete ich einer Frau, wohnt in der Gegend von Heilbronn, da haben mich Freunde darauf aufmerksam gemacht. Ich war ungläubig. Und was ganz Schreckliches passiert. Ihr 7-jähriger Sohn wollte am Nachmittag kurz zum Bücherbus und ein Buch ausleihen und rennt über die Straße und da kommt der Kiestlaster und fährt das Kind tot. Und die Mutter hat über die große Not gefragt, gibt's denn überhaupt Trost? Und dann hat sich Jesus durch sein Wort, so macht er's immer, offenbart. Und sie wurde eine so getröstete Frau, sie wird sie den Mut hatte, bei uns in der Gemeinde am Toten Sonntag hinzustehen und die Geschichte zu erzählen. Und dann sagte sie, ich habe mir so Angewohnheit gemacht, nachdem ich Jesus und seinen wunderbaren Trost gefunden habe, dass wir eine Hoffnung haben, von der die Welt überhaupt nichts ahnen kann, dass weit über den Tod hinausgeht. Wenn ich auf den Friedhof gehe, schaue ich immer, da stehen Leute an Gräbern. Und dann gehe ich ganz vorsichtig zu denen hin und frage, darf ich Ihnen was sagen? Ich habe Schreckliches erlebt, aber ich habe Jesus gefunden. Und sie sagt, niemand hat mich weggestoßen. Es waren ganz gottferne Leute. Ich habe heute noch zu ganz vielen Verbindungen. Tröste die Leute, die keine Hoffnung haben. Die jungen Leute, die Rattenfängern nachlaufen, die sich besaufen, weil sie keine Hoffnung haben, sag doch denen, dass mit Jesus das Leben neu wird. So war es doch bei euch. Und sag, dass es hat alles gar keinen Wert, keinen Trost gibt es. Auf dem Höhepunkt des Balkankrieges war er furchtbar. Als NATO-Flugzeuge in Europa bombardierten, Brücken zerstörten. kenne einen Piloten, der ist drüber verrückt geworden, ein Deutscher, ein junger Mann, der in so einem Bombenflugzeug saß. Und da waren in Belgrad die Frauen der Serben, wo man bei uns hat, mit den Serben, wo wir nichts mehr zu tun haben, Milosevic und die ganzen Kriegstreiber. 600.000 Flüchtlinge in Belgrad. Und die Frauen, Christinnen, haben gesagt, wir müssen was tun. Ja, wir können doch nichts. Wir haben nichts. Dann haben sie gebetet. Und dann sind die Container gekommen. Aus England, aus Australien. Und dann sind die Helfer gekommen. Dann haben sie verteilt. Lebensbrot hieß ihre Aktion. Und ich habe eine solche Verteilung dann erlebt. In einer Kirche saßen sie alle, diese geschlagenen Leute, die nicht mehr in ihre Wohnungen zurück konnten, Flüchtlinge in Europa. Und dann hat eine Frau evangelisiert. So was habe ich noch nie gehört. So schlicht, ohne viel Worte. Die hat diesen Menschen gesagt, so schwer wie ihr hat es niemand. Das ist mal wichtig, dass man den Leuten sagt, es ist ganz furchtbar, was ihr durchmacht. Und es gibt keinen Menschen auf der Welt, der euch trösten kann. Euch ist Unrecht widerfahren, ihr seid die Opfer. Und dann hat sie gesagt, aber Jesus, der versteht eure große Not. Wisst ihr, wir Prediger können das ja gar nicht. Ihr könnt das alle viel besser. Ihr steht mitten im Leben, wenn ihr das so schlicht sagt, ohne großes Pathos, erlebt, bezeugt. Und dann hat sie aufgefordert zum Glauben an Jesus. Und nachher, dann hat sie gesagt, und jetzt tun wir den Vorhang weg und da haben wir lauter Pakete noch, zum Zeichen, dass wir euch lieb haben. Das war das Zweite, das Materielle. Aber das Erste, nur Jesus kann dich verstehen, nur Jesus kann das tragen in deinem Leben. Ich war neulich zu Diensten unterwegs im Coburger Raum, in den Haßbergen. Ich habe dort übernachtet, meine Frau hat ein Frauenfrühstück, ich hatte einen Männerabend gehabt. Und wir wollten am Abend noch auf den Friedhof gehen, da ist so ein großes Kreuz. Das ist so wunderbar in den Bergen da drin. Da gucken wir noch mal raus in das Land, in der Abenddämmerung. Und da sahen wir, dass zwei Leute, Mann und Frau, um ein Grab sich bemühen. Und da habe ich jetzt auf einmal auch Mut gehabt und habe sie angesprochen, haben sie Trauer? Und dann setzt die Frau sich auf den Boden hin. Vor 14 Tagen starb unsere 19-jährige Tochter. Abends legte sie sich im Bett, morgens war sie tot. Sie hat einen Tumor gehabt, man hat es nachträglich festgestellt, niemand wusste das. Ich habe gesagt, darf ich mit Ihnen beten? Wisst ihr, ihr ahnt gar nicht, wie trostlos diese Welt ist. Es gab früher so ein Lied, das haben wir gesagt, trostlos und leer ist ohne dich die Welt. Und wenn ihr Geld habt, wie die Vorstände vom VW oder wie der Daimler-Benz-Zetsche, Monatseinkommen und Jahreseinkommen von 15 Millionen, seid ihr arm. Wenn ihr keinen, wie heißt es im zweiten Thessalonicher Brief, ewigen Trost habt, was ist unser kurzes Leben? Weiß man, wie ich jung war, mit 15 und 16 Jahren, junge Leute leiden ganz schrecklich an der Macht der Sünde in ihrem Leben. Sie wollen kämpfen und ringen und erliegen eins ums andere Mal. Sie wissen um den Sieg von Jesus, aber, und ich bin oft in den Gottesdiensten gesessen und sage, warum kommt denn da kein Trost? Das Einzige, was doch da ist, ist, dass Jesus für mich gestorben ist und meine Schuld bezahlt hat. Das ist ja die Begründung in diesem Abschnitt Jesaja 40. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Ja, ich kann es nicht fertig bringen, aber der Herr Jesus bringt es in meinem Glaubensleben fertig. Er ist der Anfänger und der Vollender meines Glaubens und ich brauche das bis zu meiner Todesstunde, das herrliche, trostreiche Evangelium, Jesus Christus am Kreuz für mich gestorben. Das ist so herrlich. 1939 hat der Leiter der Berliner Stadtmission, das ist ein großes Missionswerk gewesen, Hans Dannenbaum, ein großer, wunderbarer Prediger, von dem alle Büchlein, die ihr noch findet, sind super. Da lebt er, denn der hat über dieses Wort ein Büchlein geschrieben. Tröstet, tröstet mein Volk. Es war kaum erschienen. Da hat die Gestapo dieses Buch verbieten lassen. Wir sind doch im Siegen. Der Krieg hat begonnen. Und jetzt wird doch gesiegt. Wir brauchen doch keinen Trost, haben die Nazis gesagt. Und die wenigen Exemplare gingen dann von Hand zu Hand in unserer Welt. Da spotten sie nur über Trost. Aber heimlich braucht jeder Mensch diesen Trost. Ein Neffe von mir, der war in seiner Schule in Schorndorf und da hat sein Freund Ralf mit 14 Jahren ihm gesagt, du, ich habe immer so Angst vor dem Tod, ich kann oft nachts nicht schlafen. Mein Neffe war ganz verdattert, was soll er denn sagen? Fiel ihm nichts anderes ein, als ihm zu sagen, aber Jesus hat doch die Macht des Todes besiegt. Und der Ralf Altenberger sagte, das war's. Vor den großen Ingenieur in München, in jungen Jahren mit seinem Porsche tödlich verunglückt. Ein Mann der Welt, aber er hat Jesus gefunden, den Trost seines Lebens, weil ein Schüler im Schulhof das gesagt hat. Und wir wissen doch, wie das heute ist in unserer Welt, die so stolz ist. Ich kann ohne Gott leben, ich bewältige das alles. Arme Leute, ohne Trost. Vor dem Scheitern ihres Lebens und vor dem, was man nicht vollbringen kann. Wir Christen sind ja auch Menschen des Scheiterns. Ich habe mich gerade noch gefreut, ich habe das nicht geahnt, dass er dieses Lied singt. Aber das ist für mich ein ganz wichtige Aussage. Das kommt ja vor bei den großen Vätern des Glaubens, bei Abraham, bei Mose. Die wollten ja alle für Gott etwas Großes tun und haben erlebt, wie sie eingebrochen sind. Das gehört zum Leben von Christen. Bis man auf einmal merkt, El Shaddai, der Gott, das heißt, der Genügen bringt, der es zu Ende führt. Bei einem Mose, der sagt, ich kann es doch auch nicht, das Volk durch die Wüste führen. Du bist für Gott erst brauchbar, wenn du weißt, er tröstet dich, dass er sagt, ich will es tun, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Und das ist so wichtig, dass wir trösten, dass wir Evangeliumsboten sind in all den Ausweglosigkeiten unseres Lebens. Gott muss uns eine Zunge geben, dass wir reden können, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu reden, zu Rechten der Zeit, den rechten Trost zu haben. Die Traurigkeit, die muss ein Ende haben. Wisst ihr, das ist für uns so arg schwer und davon müssen wir immer wieder reden, dass der Teufel so eine grausige Realität ist, auch im Leben einer Christenheit. Keine Gemeinde, in der er seid, in der der Teufel nicht Streit macht, in der er nicht Leute vom Glauben wegzieht. Furchtbar. Wir erleben das in unserer Welt auf Schritt und Tritt, aber wir wissen doch davon, dass das ganz groß ist. Aber wir wissen, dass Jesus der Einzige ist, der dem Teufel Paroli bieten kann. Da wich der Teufel von Jesus eine Zeit lang bei der Versuchung. Und darum ist er der Sieger und der Überwinder. Und das wollen wir allen sagen. Du darfst ihm vertrauen, er tröste dich. Darf ich nochmal unterbrechen? Heute Mittag, wo wir hier zusammen sind, hat Gott mir den Auftrag gegeben, ich soll sie trösten. Und ich darf Ihnen die Vergebung aller Ihrer Schuld zusprechen. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Alles, was Sie bereuen, was Ihnen leid ist, Ihre Sorgen, Ihre Nöte, Jesus muss es richten. Legt es auf ihn. Fahrt fröhlich nach Hause und sagt, der Herr weiß, was ich brauche. Die Not um die Enkel, die einen bösen Weg gehen, der Herr weiß es doch. Und er wird einen Triumph draus machen. Er wird es tun. Das ist der größte Trost, den wir haben, auch in deinem Leben. Und es gibt überhaupt nichts, was er nicht vergeben will. Ich war so erfüllt mit meiner Frau, als wir in dieser Wohngruppe waren, mit diesen jungen Männern, die gescheitert waren im Leben und furchtbare Dinge vollbracht haben. Aber die gesagt haben, wir haben zum ersten Mal entdeckt, was unser Leben neu macht. Und abends hatten wir einen Evangelisationsvortrag und die waren so mit Feuer dabei. Wenn nur Jesus verkündigt wird, das ist der Trost für gescheiterte Leute, für Leute, die mit ihrem Leben nicht mehr fertig werden. Und das war ja bei Israel so schlimm. Ach, was hat das Volk Israel? Lest mal das Alte Testament. Immer wieder Gottes Liebe mit Füßen getreten, waren ungehorsam, treulos. Die Geschichte der Christen ist ja nicht besser. Wenn Gott schon im Volk Israel so hart gerichtet hat, was muss er uns erst richten für unsere Untreue? Und dann sagt Gott, du Elende, über die alle Wetter gehen. Mein Volk, das keinen Trost mehr findet. Dann sagt er, über dieser ganzen Not ist der Schuld Israels, des Volkes Gottes. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Der Bund meines Friedens kann nicht hinfallen. Das ist der Triumph meines Glaubenslebens in der Jesus-Nachfolge. Dass Jesu Gnade siegt mit mir und mit aller meiner Schwachheit. Selbst der Apostel Paulus war ja ein toller Mann, der von seinem Leben sagen konnte, ich bin im Gesetz Gottes unsträflich gewesen. Keiner von euch kann das sagen. Keiner von uns kann dem Saulus das Wasser reichen. Aber als Gott ihn zum Paulus gemacht hat, das Paulus heißt ja der Kleine, der Mini, da war er immer der Stolze, hat auf einmal erkannt, wollen habe ich, aber vollbringen schaffe ich nicht. Und er hat gelitten an der Schwäche, auch den Krankheitsnöten seines Lebens, an der Begrenzung. Und er hat es gesagt, aber seine Kraft vollendet sich in meiner Schwäche. Und ich lasse mir am liebsten, ich rühme mich, ich gebe Meister nicht mit dem, was ich gemacht habe, sondern mit meiner Schwäche, weil Gottes Kraft sich in meiner Schwäche vollendet. Weißt du, dass Jesus dich wegen deiner Schwäche berufen hat? Weil er alle Macht in deinem Leben haben will. Und das ist das wunderbarste Geheimnis des Trostes Gottes. Es ist so schön, dass Jesus gesagt hat, es sei gut, dass er sichtbar nicht mehr in unserer Welt sei. Viele finden das ja schade, dass man Jesus nicht mehr anfassen kann, wie damals, als er auf Erden wandelte. Aber Jesus sagte, es kommt noch viel besser. Er schickt einen Ersatz für seine leibliche Nähe und das ist der Heilige Geist. Und er hat einen Namen, der Tröster. In dem Wort klingt ganz viel mit Anwalt und Stellvertreter für uns und Fürbitter beim Vater. Aber es war Tröster, der dir die Glaubensfreude vermittelt, der dich im Glauben gewiss macht, ganz gewiss. Hast du die Gewissheit? Es kann nur der Geist Gottes dich im Glauben gewiss machen. Du kannst nicht durch Denken und Grübeln glauben. Der Heilige Geist ist eine Gabe, der dich gewiss macht. Er zeigt dir auch deine Sünde. Er deckt das auf. Ist auch ein Werk des Heiligen Geistes. Johannes 16 liest drüber. Aber er macht Jesus groß. Bis in deine Todesstunde hinein, dass du fröhlich sagen kannst, Herr Jesus, dir lebe ich, dir leide ich, dir sterbe ich, dein bin ich tot und lebendig. Mach mich, o Jesu, ewig selig. Ganz wunderbar, die Traurigkeit deines Lebens muss zu Ende kommen. Du musst wissen, es ist alles bezahlt, alles gut. Der Herr hat alles recht gemacht. Ganz wunderbar. Ein Kapitel vorher, vor unserem Wort Jesaja 40, steht ja die Geschichte von dem König Hiskia. Und er wurde krank. Und dann hat der Arzt festgestellt, er muss sterben. Naja, aber der Hiskia hat durchgedreht. Ich soll sterben, er weiß nicht mehr weiter, dreht sich zur Wand, ist alles aus. Hat Gott ein Wunder getan, hat ihm nochmal 10 Jahre geschenkt und dann betet der Hiskia so wunderbar diesen Psalm. Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass ich nicht verdürbe. Ich war neulich in einer schweren Depression, Traurigkeit, schwierige Dinge. Nachts konnte ich nicht schlafen. Und dann kam dieses Wort, das hat der Herr mir geschenkt. Ich bin rausgegangen an meinen Stehpult, hat vorne in meine Bibel reingeschrieben. Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe. Denn du wirst alle meine Sünden hinter dich zurück Trost liegt in dem wunderbaren Wirken Jesu, dass er die Schuld und das Versäumnis deines Lebens tilgt. In den schrecklichen Fliegerangriffen waren Pfarrer in Heilbronn, der hat seine Frau im Bombenangriff verloren, alle seine Söhne und die Mutter und die Schwester. In den nächsten Tagen versucht er, überhaupt wieder einen Boden zu bekommen. Niemand kann einen trösten, sagte er damals. Und dann war es ein Wort, das er immer überlesen hat, Psalm 39, Vers 8. Wessen soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich. Wir haben einen lebendigen Heiland fürs Leben und fürs Sterben. Und er ist der große Trost. Ich bedauere ja immer, dass man die großen Hymnen des Glaubens nicht singt, die Jahrhunderte hindurch bewährt waren. Durch die Generationen, das ist eine ganze Geschichte gewesen. Und wir kennen unseren Paul Gerhard, der ja das alles erlebt hat, das Sterben der Kinder, das Sterben seiner Frau nach 13 Jahren Ehe, der im 30-jährigen Krieg die schlimmste Katastrophe durchlitten hat, die Deutschland in 2000 Jahren erlebt hat. 30-jähriger Krieg war das Allerschlimmste, was war, schlimmer als der Zweite Weltkrieg. Und er hat in seinen Liedern von gesprochen, von dieser Welt mit ihren tausend Plagen und der großen Jammerlast, die kein Mund kann aussagen. Es kann niemand sagen, was alles in dieser Welt ist. Und dann hat er gesagt, in der Welt ist alles nichtig. Das ist ein Adventslied. Nichts ist, das nicht kraftlos wäre. Habe ich Hoheit, die ist flüchtig? Habe ich Reichtum, was ist mehr als ein Stücklein armer Erd? Und dann dieser Vers. Aller Trost und alle Freude ruht in dir, Herr Jesus Christ. Sagen Sie Menschen in der Traurigkeit das Wort von Jesus. Ganz schlicht. Keine Brühe herum, schlicht das Wort. Und Sie werden wunderbare Dinge erleben. Wir waren jetzt bei der Freizeit in Oberstdorf, Bibelfreizeit, da war eine Frau dabei. Ich frage dann immer, wie sind Sie zum Glauben gekommen? Sie sagt, ach, ich war so ganz ein bisschen mitgeschwommen. Und in Elat ist eine Jüdin auf mich zugekommen. Eine jesusgläubige Jüdin. Und die hat mir von Jesus erzählt und ich habe es mit ihr festgemacht. Mensch, was sind das für Wege? Du bist ein Bote Jesu in einer trostlosen Welt. Der Paul Gerhard hat deshalb sagen können, ist Gott für mich so, trete gleich alles wieder. Was auch kommen mag, mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein, ist voller Freude und Singen sieht lauter Sonnenschein. Die Sonne, die mir lacht, ist mein Herr Jesus Christ. Neulich waren wir bei den Bibeltagen in Zafelstein und da war ein schwer kranker Mann dabei, krebskrank. Manche von euch kennen ihn vielleicht aus dem Siegerland, den Helmut Müller, der so schöne Lieder gemacht hat, die Käthe-Walter-Verse in Lieder gedichtet hat, ein Sänger Gottes der Freude. Und er hat ja auch so immer wieder gehofft, dass die schwere Krankheit von ihm vorbeigeht. Ein ganz schwerer, aggressiver Krebs, den er hatte. Und es war zuerst ein harmloser Eingriff, dann haben wir das alles festgestellt. Und dann hat der Arzt gesagt, Sie haben einen ganz, ganz schlimmen, aggressiven Krebs. Und er war als gläubiger Mann völlig zerstört. Und er hat gesagt, Herr, lass doch mir ein Licht wieder scheinen in der Dunkelheit, in der grausamen Dunkelheit. Er hatte, ich verstand nur noch das Wort aus dem Psalm 18, schreckliche Stunden und Tage unter des Todes Banden und den Schrecken der Fluten des Verderbens. Auch wir gläubige Leute spüren dieses schreckliche Zerbrechen unseres Lebens. Und dann sagt er, und dann hat Gott das Wunder getan. Er hat die Stimme erhört, nicht, dass die Krankheit von mir wich, nicht die Krankheit hat sich verändert, sondern der Heiland war da und hatte ihn verändert. Und dann hat er das vertont, ich bin getrost, wo auch mein Weg führt hin, weil ich in Jesu Hand geborgen bin. Darum ist die Gemeinde eine Freudenbotin, so steht es dann in Jesaja 40, kein Jammerlappen. Wir haben eine Freudenbotschaft der Welt zu verkünden, weil wir von Jesus reden und von seinem Sieg. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg, erhebe deine Stimme mit Macht. In dieser Welt verhallt alles andere. Alles Fleisch ist wie Gras und alles seine Schönheit, wie die Blume auf dem Feld, das Gras verdorrt, die Blume verweckt. Aber das Wort des Herrn bleibt. Und das ist die herrliche Botschaft, die wir verkünden dürfen. Seid Freudenboten. Als traurige Leute könnt ihr nicht für Jesus brauchbar sein in dieser trostlosen Welt. Redet das Wichtigste in der kurzen Zeit eures Lebens. Erzählt anderen von dem großen Trost, der jedem angeboten wird. Lasst uns noch erheben und beten. Herr, wir danken dir, dass du Trost gibst. Der Trost Israels. Der Trost trostloser Leute, verlorener Leute, sündige Leute, aber dass du uns krönst mit Gnade und Barmherzigkeit. Herr, wir wollen diesen Trost gern weitergeben. Wir kennen so viele um uns her, die sich verschließen, die nicht drüber reden wollen, über den Jammer ihres Lebens. Gescheiterte, zusammengebrochene Mitchristen, die in Schwermut verfallen sind. Herr, du sendest uns und wir dürfen das zuerst für uns selber ergreifen und in deiner Freude hingehen. Ganz herzlichen Dank, dass du tröstest und dass du uns zu den Tröstern machst, die der Welt den einzigen Trost weitergeben können, den es gibt. Du, der Heiland der Welt. Amen.